Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Thema Fehler und Widersprüche in der Bibel wollen wir miteinander systematisch angehen. Unter einem ersten Hauptpunkt wollen wir uns die Frage stellen, was sagt eigentlich die Bibel dazu? Gewissermaßen steht ja die Bibel damit auf dem Prüfstand. Und wie das in jeder Gerichtsverhandlung der Fall ist, muss der Angeklagte selbst einmal zu Wort kommen. Und es ist auch so, wenn die Bibel das ja nicht von sich behauptet, dass sie ohne Fehler und ohne Widersprüche ist, dann brauchen wir uns auch nicht weiter darüber aufzuregen, über diese Thematik. Nun, wir schauen einfach mal, was sagt die Bibel über sich selbst. Da schlagen wir auf, 2. Timotheus 3, Vers 16. 2., nicht 1., 2. Timotheus 3, Vers 16. Das ist die klassische Inspirationsstelle. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Wir haben hier ein paar Ausdrücke, die wir klären müssen. Die Schrift ist ein rabbinischer, jüdischer Ausdruck, der bezeichnet die geschriebenen Bücher, die göttliche Autorität haben. Also die Bücher, die zum biblischen Kanon gehören. Und hier sagt nun der 2. Timotheusbrief, alle Schrift ist von Gott eingegeben oder inspiriert. Wörtlich steht im Griechischen für eingegeben oder inspiriert Theopneustos, das heißt von Gott gehaucht. Wenn ich spreche, dann brauche ich ja unbedingt meinen Luftkanal, den Hals, das ganze Luftsystem. Sonst kann man sich ja nicht ausdrücken. Also ohne Hauch ist kein Sprechen möglich. Jetzt steht hier, alle Schrift ist von Gott gehaucht. Das bedeutet, Gott spricht durch die geschriebene Bibel. Diese Stelle sagt mehr aus als nur die Bibelschreiber waren von Gottes Geist inspiriert. Das ist auch richtig. Und 2. Petrus 1, Vers 21, 20 und 21 spricht darüber. Aber man könnte ja dann immer noch denken, vielleicht haben die inspirierten Bibelschreiber dann, als sie das zu Papier brachten oder zu Papyrus brachten, dass sie dann immer noch Fehler begangen hätten. Nun, diese Stelle sagt, alle Schrift, also das, was im Text abgefasst ist, das ist Gottes direkte Rede an uns, von Gott gehaucht. Das geht also viel weiter als nur, die Schreiber waren inspiriert. Psalm 19, Verse 7 und 8, um eine alttestamentliche Stelle zu nehmen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, erquickend die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, macht weise den Einfältigen. Die Vorschriften des Herrn sind richtig, erfreuend das Herz. Also hier haben wir Ausdrücke wie vollkommen, zuverlässig, richtig. Und nehmen wir noch Psalm 12, Vers 7 dazu. Die Worte des Herrn sind reine Worte. Silber, das geläutert im irdenen Schmelztiegel, siebenmal gereinigt ist. Also hier wird das Wort Gottes mit Silber verglichen, das nicht nur einmal durch den Ofen gegangen ist, damit alle Reste getilgt werden, sondern siebenmal. Die Zahl sieben ist in der Bibel ja symbolisch die Zahl der Vollkommenheit. Also vollkommen perfekt, das will diese Stelle sagen. Wir haben also allen Grund zu sagen, dass die Bibel selber lehrt, dass sie von Gott inspiriert ist, dass sie vollkommen ist, ohne Irrtum, zuverlässig, absolut richtig. Nun ist natürlich wichtig, diese Vollkommenheit, die die Bibel beansprucht, die beansprucht sie für den Urtext. Also für den Text, der von den ursprünglichen Bibelschreibern abgefasst worden ist. Diese Stellen wollen nicht sagen, dass Abschriften, spätere Abschriften der Bibel, dass die so vollkommen gewesen wären, dass nie ein Fehler gemacht worden wäre. Auch bezieht sich diese Aussage der Vollkommenheit nicht auf Übersetzungen und auch nicht auf Auslegungen. Abschriften, Übersetzungen, Auslegungen können irren, aber der von Gott gehauchte, inspirierte Urtext auf Hebräisch, Aramäisch und Griechisch, der ist unfehlbar. Und so versteht die Bibel sich selbst. Nun, natürlich kann man sagen, Papyrus nimmt alles an. Wie können wir einen Eindruck bekommen von der göttlichen Inspiration der Bibel? Das führt uns zu Punkt 2. Prophetie, Gottes Siegel auf die Bibel. Die Bibel ist voll von Prophetie. Im Alten und im Neuen Testament. Und die Bibel schätzt Prophetie so wichtig ein, dass sie sagt, dadurch ist es möglich zu erkennen, dass der Gott, der durch die Bibel spricht, der allein wahre Gott ist. 77 Mal findet man zum Beispiel im Buch Ezekiel mit allen möglichen Variationen die Aussage, nachdem eine Prophetie gegeben worden ist, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Nämlich dann, wenn die Erfüllung kommt. Oder sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. 77 Mal sagt er in das Buch Ezekiel dies und macht deutlich, durch die erfüllte Prophetie der Bibel können wir sehen, dass der Gott, der die Bibel hat schreiben lassen, der allein wahre Gott ist. Warum ist gerade dieses Argument so wichtig? Für der Herr, Großbuchstaben, steht im Hebräischen der Name Yahweh. Yahweh heißt auf Hebräisch der Ewige, der Unwandelbare. Also der, welcher nicht Teil der Natur ist, nicht Teil der Schöpfung ist. Alles, was wir in der Natur sehen und anrühren können, da wissen wir, es hat einen Anfang und es hat ein Ende. Es ist alles vergänglich. Und alles, was wir kennen, ist dem Gesetz von Raum und Zeit unterworfen. Aber Gott ist Raum und Zeit nicht unterworfen. Yahweh, der Herr. Das heißt, er allein ist fähig, mit absoluter Sicherheit zu sagen, was in 1000 Jahren geschieht. Weil er eben Raum und Zeit nicht unterworfen ist. Nebenbei gesagt, nach der Lehre der Bibel sind auch Geister, Engel, Dämonen, Raum und Zeit unterworfen. Und daher nicht in der Lage, mit Sicherheit die Zukunft zu kennen. Und das macht die Bibel sich auch zunutze und sie zeigt, schaut mal die Wahrsager an. Wie die sich dauernd irren. Daraus könnt ihr erkennen, dass die Kräfte, die hinter ihnen sind, Raum und Zeit unterworfen sind. Aber der Gott der Bibel, Yahweh, ist dies nicht. Und darum sind seine Aussagen alle 100%. Und so wurde auch zu biblischen Zeiten im Alten Testament ein Prophet geprüft. Ein Prophet, der sich in einer Aussage geirrt hatte, nachweislich, war des Todes. Denn da war deutlich, dass nicht der Herr durch ihn gesprochen hatte. Und diesen Test haben die Bibelschreiber über sich ergehen lassen müssen, als Propheten Israels. Nun gut, die Bibel ist von Anfang bis Ende voll von Prophezeiungen und eben voll von nachweislich erfüllten Prophezeiungen. Zum Beispiel gibt es über 300 erfüllte Prophezeiungen auf Jesus Christus hin. Ich habe diesem Thema mein Büchlein Der verheißene Erlöser, messianische Prophetie, ihre Erfüllung und historische Echtheit gewidmet. Man kann anhand der erfüllten Prophetie nachweisen, Jesus Christus, Jesus von Nazareth, ist der verheißene Erlöser, der durch die Propheten Jahrhunderte und Jahrtausende im Voraus angekündigt und im Detail beschrieben worden ist. Durch diese Prophetie kann das nachgewiesen werden, dass Jesus Christus der Messias ist. Oder wenn wir andere Prophezeiungen nehmen. Ich habe zum Beispiel das Buch Daniel einmal gründlich daraufhin abgezählt. Und in allein in 12 Kapiteln des Buches Daniel habe ich über 200 Prophezeiungen gefunden, die sich nachweislich in der Weltgeschichte erfüllt haben. Diesem Thema habe ich mein Buch Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel gewidmet. Es geht nur um die erfüllte Prophetie, aber das historisch nachgewiesen in der Weltgeschichte. Da hätten wir ja schon über 500 Beispiele. Aber wir könnten so weiterfahren mit anderen Bibelbüchern. Es zieht sich von Anfang bis zum Ende wie ein roter Faden hindurch. Die biblischen Propheten erfüllen sich mit hundertprozentiger Treffsicherheit. Jetzt möchte ich ein Beispiel geben. Daniel 9, 25 bis 27. Ich habe den Text auf dem Blatt, so können Sie das ganz genau nachvollziehen. So wisse denn und verstehe. Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Ich muss erklären, Daniel war ein weggeführter Jude in Babylon. Nachdem Jerusalem zerstört worden war, wurde er durch die Babylonier deportiert. Schon ein bisschen vor der Zerstörung. Aber die Zerstörung, das hat er alles zeitlich miterlebt. Und in dieser Zeit wurde ihm dann gesagt, schau, von dem Moment an, wo einmal ein Erlass ausgehen wird, Jerusalem wieder aufzubauen, kann man rechnen, wann der Messias, der Erlöser, kommen würde. Also wir haben zwei Zeitpunkte. Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, und bis auf den Messias, den Fürsten. Und dazwischen liegen 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Zusammen sind das 69, natürlich. Nun, geschichtlich können wir das genau festnageln. Der König Artaxerxes von Persien hat einen Erlass gegeben zum Aufbau Jerusalems, beschrieben in Nehemia 2. Und das war im Monat Nissan, entspricht in unserer Zeitrechnung März, April, und zwar 445 vor Christus. So haben wir dieses historische Fixdatum. Wann ist Jesus von Nazareth als Fürst aufgetreten in Israel? Nun, wir kennen alle das Ereignis von Palmsonntag, wo der Herr Jesus als Messias-Fürst von der Volksmenge gefeiert nach Jerusalem eingezogen ist. Das war das einzige Mal, wo er so öffentlich als Fürst aufgetreten ist. Nun, wir wissen, das war gemäß Johannes 12, im Passamonat, Nissan, März, April, und zwar 32 nach Christus. Wie komme ich auf die Zahl? Lukas 3, Vers 1 sagt, dass Johannes der Täufer im 15. Jahr des Kaisers Tiberius begann zu predigen und Jesus als Messias zu verkündigen. Und in dieser Zeit hat Jesus Christus begonnen, selber öffentlich zu predigen. Wir wissen aus der Geschichte, das können Sie jedem Lexikon nachschlagen, Kaiser Tiberius kam 14 nach Christus auf den Thron. Das 15. Jahr bringt uns ins Jahr 29. Und Jesus Christus hat während etwa 3 Jahren öffentlich gepredigt. Diese 3 Jahre werden erwähnt in Lukas 13, 6 bis 9 in dem Gleichnis dort. Das gibt also 29 plus 3, das Jahr 32 nach Christus. Jetzt müssen wir die Jahrwochen miteinander durchrechnen. 67 Jahrwochen gibt 69. Das haben wir schon geschafft, ohne Taschenrechner. Was ist eine Jahrwoche? Das hebräische Wort Shavua meint nicht eine Woche von Tagen, sondern von Jahren. Eine Woche von Tagen dauert 7 Tage, eine Woche von Jahren dauert 7 Jahre. Und wichtig, die prophetischen Jahre der Bibel sind lunisolare Jahre, also Mond-Sonnen-Jahre, das ist ein Mittel von 360 Tagen. Das sieht man deutlich in Offenbarung 11, 2 bis 3. Da werden Monate immer zu 30 Tagen gerechnet. Jetzt können wir das umrechnen in Tage, diese 69 Jahrwochen. Das gibt 69 mal 7 mal 360 Tage. Das sind, das kann man nicht im Kopf rechnen, oder? Die meisten können es nicht. 173.880 Tage. Aber das können Sie alles daheim nachkontrollieren. Nun, diese 173.880 Tage, die passen genau zwischen März, April 445 vor Christus und März, April 32 nach Christus hinein. Ich habe das selber alles durchgerechnet. Wenn Sie die Zahlen und Details und Schwierigkeiten alle behandelt wissen möchten, dann verweise ich auf mein Buch Jerusalem, Hindernis für den Weltfrieden. Da habe ich auf Seite 34 und folgende das alles im Detail behandelt. Aber Daniel geht noch weiter. 25b sagt, Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden. Und zwar in Drangsal der Zeiten. Nun, nachdem Artaxerxes den Erlass gegeben hatte, wurde Jerusalem wirklich wieder aufgebaut. Und das war eine ganz schwierige Zeit, wo Israel dauernd militärisch bedroht war. Lesen Sie das nach in Nehemia 2 und folgende. Nun, der vollständige Wiederaufbau von Jerusalem dauerte Jahre. Und das sind diese 7 Jahrwochen zuerst, diese 49 Jahre. Die gaben die Möglichkeit zu merken, welcher Erlass zum Wiederaufbau Jerusalems ist gemeint? Weil schon früher hatte König Kores auch so einen Erlass gegeben zum Wiederaufbau von Jerusalem im Jahr 538. Aber in den folgenden 49 Jahren wurde dieses Projekt nie durchgeführt. Und so konnte der alttestamentliche Jude sehen, aha, bei Kores gab es nach 49 Jahren, nach 7 Jahrwochen, keine Wiederherstellung Jerusalems. Das ist nicht der Punkt. Dann kam Artaxerxes und in der Folge wurde Jerusalem vollständig wieder aufgebaut. Und darum kann man wissen, wir müssen von Artaxerxes anrechnen. Und da mussten sie nicht erst warten, bis dann der Messias gekommen war, sondern der Zeitraum von 49 Jahren reichte schon. Darum ist es eingeteilt in 7 und 62 Jahrwochen, diese Periode. Und nun, ich habe gezeigt, genau am Ende ist Jesus Christus als Fürst nach Jerusalem eingeritten. Aber Daniel geht noch weiter. 26a. Und nach den 62 Wochen oder Jahrwochen wird der Messias ausgerottet oder weggetan werden und nichts haben. Es gab also die 7 und die 62 Jahrwochen. Und genau am Ende kam der Messias als Fürst. Und jetzt sagt diese Stelle, aber nachher wird er ermordet werden. Wir können aus dem Text nicht sagen, wie viel später. Einfach in der Folge. Rückblickend können wir sagen, ja, das war 5 Tage nach Palmsonntag. Wurde er ausgerottet, weggetan und er hat kein Friedensreich aufgerichtet. Hat sich auch erfüllt. Hat seit 2000 Jahren nie Frieden gegeben auf der Erde, obwohl der Messias gekommen ist. Es konnte kein Friede geben, denn die Prophetie sagt, er wird nichts haben. Daniel geht aber weiter und sagt, und das Volk, des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Es wird nicht gesagt, wie viel später, aber das Und macht deutlich, in der Folge der Ermordung des Messias wird die Stadt, Jerusalem, und der Tempel zerstört werden. Und aus der Geschichte wissen wir tatsächlich, im Jahr 70 nach Christus, da haben die Römer, nachdem sie einen Drittel aller Armeen im ganzen Weltreich nach Israel zusammengezogen hatten, haben sie Jerusalem zerstört und den Tempel völlig verwüstet. Und von da an ist das jüdische Volk in alle Welt zerstreut worden und hat den Tempel nie mehr gebaut bis heute. Also hier haben wir so ein Beispiel von ganz präzisen, nachvollziehbaren Prophezeiungen. Die haben sich erfüllt. Und niemand kann sagen, das wurde ja wahrscheinlich später erst aufgeschrieben und dann so hingestellt, als wäre das Prophetie. Warum nicht? Ja, wir haben sogar Daniel-Fragmente aus Qumran. Das Buch Daniel ist in den Höhlen von Qumran am Toten Meer in mehreren Ausführungen belegt. Das zeigt uns, das Buch Daniel hat es schon gegeben in vorchristlicher Zeit. Und es hat sich so alles erfüllt. Und ich weiß noch, als Teenager habe ich das so kennengelernt, Daniel 9 und auch andere Prophezeiungen, Daniel 11, diese 150 erfüllten Prophezeiungen über die Diadochen, das hat mich dermaßen überwältigt. Und das hat mir ein dermaßen tiefes Vertrauen in die Aussagen der Heiligen Schrift gegeben. Und dann hatte ich immer Freude, wenn Leute sich irgendwie so etwas über die Bibel hier machten. Das waren so die erwünschten Gelegenheiten, wo man dann einhaken konnte. Ja, was? Wo sind da die Probleme in der Bibel? Habt ihr jemals ein Buch in der ganzen Weltgeschichte gesehen, das solche Prophetie enthält wie die Bibel? Kommt mit Beispielen. Man konnte mit dem Koran nicht kommen, man konnte mit den hinduistischen Veden nicht kommen. Nichts, kein Buch in der ganzen Welt kann solche Prophetie vorweisen, die nachweislich vorher geschrieben war, sich nachher erfüllt hat und nach dem Motto möglichst ganz präzis und genau. Nicht so wie das Orakel von Delphi. Dort war eigentlich das Motto so wenig Aussagen wie möglich und die so allgemein und neblig, wie es nur geht. Es gibt doch diese Anekdote von einem König, der ging zum Orakel von Delphi und fragte, ob er in den Krieg ziehen soll, ob er Erfolg haben würde. Und dann sagt das Orakel von Delphi, du wirst dein Königreich zerstören. Dann war für ihn klar, jetzt mache ich große Mobilmachung. Er ist in den Krieg gegangen und hat verloren. Und nachher hat er sich dann beschwert bei dem Orakel von Delphi. Die hätten doch gesagt, der soll in den Krieg gehen. Dann haben sie gesagt, ja, wir haben nur gesagt, du wirst dein Königreich zerstören. Und wir haben nicht gesagt, welches. Ja. Also auf diese Art funktioniert die biblische Prophetie nicht. Nach diesen Beispielen kommen wir zu Punkt 3. Ich möchte das etwas persönlich zeugnishaft halten. Warum vertraue ich der Bibel? Ich kann es für mich so sagen, ich habe durch die erfüllte Prophetie klar erkannt, dass Jesus der Messias ist. Ich weiß noch, wie ich mit 14 Jahren habe ich das Büchlein bekommen von einem amerikanischen Juden, John Meldau, der Messias in beiden Testamenten. Das war ein Buch, das hat mich so überwältigt, der mir eine so tiefe Überzeugung gegeben, dass der Glaube, für den ich mich schon mit 10 Jahren entschieden hatte, nicht ein Sprung ins Dunkle war und nie mit dem Problem verbunden war, man müsste den Verstand an der Garderobe abgeben. Es hat mir eine tiefe Überzeugung gegeben, Jesus Christus ist der Messias. Nun, als zweiter Punkt, Unterpunkt, Jesus Christus anerkannte das gesamte Alte Testament als Gottes Wort. Matthäus 5, Vers 17. In der Bergpredigt: Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis dass der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Der Jesus hat ein vollkommenes Vertrauen in die Tora, in das Gesetz und die Propheten. Und er sagt sogar in Verbindung mit der Glaubwürdigkeit, kein Jota wird vergehen. Der Buchstabe Jota ist im Hebräischen der kleinste Buchstabe. Nur so ein ganz kleines Strichlein, von oben nach unten. Aber der Herr Jesus spricht nicht nur über das Jota, er sagt auch kein Strichlein oder Hörnchen wörtlich. Die Hörnchen im Hebräischen, das sind keine Buchstaben, sondern sind Buchstabenteile. Diejenigen, die Hebräisch können, die wissen, zum Beispiel Resh, das R, sieht fast gleich aus wie Dalet, D. Wer zum ersten Mal so hebräische Buchstaben kennenlernt, ist ganz verwirrt. Das sieht praktisch gleich aus. Es unterscheidet sich nur durch ein ganz kleines Hörnchen am Buchstaben, ob es ein R ist oder ein D. Also diese Buchstaben unterscheidende Strichlein sind für den Herrn so wichtig, dass er sagt, kein Jota und kein Strichlein von dem Gesetz wird vergehen, bis alles geschehen ist. Und das zeigt uns, er hatte keine Inspirationsauffassung in dem Sinn, es geht nur so um den Sinn. Die Buchstaben sind nicht wichtig. Es gibt ja Leute, die sagen, der Buchstabe tötet, das ist gar nicht wichtig, es geht nur um den Inhalt, die Botschaft. Ja gut, den sage ich, nimm doch einmal einen Text im Computer und dann löscht du alle Buchstaben und dann schaust du, was übrig bleibt. Ja, wenn die Buchstaben weg sind, ist alles weg. Inhalt und Buchstaben kann man gar nicht trennen, weil die Buchstaben die Träger sind der Gedanken. Also der Herr hat Wichtigkeit gelegt auf die Buchstaben, weil von denen letztlich der Inhalt eben abhängt. Weiter, Lukas 24, Vers 25. Auf dem zweistündigen Spaziergang von Jerusalem nach Emmaus sagt der Auferstandene diesen zwei Jüngern, nachdem er ihnen alles erklärt, was im Alten Testament sich prophetisch auf ihn bezieht und sich erfüllt hat: O ihr Unverständigen und trägen Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Moses und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Diesen Spaziergang wäre ich gerne dabei gewesen. Es ist so eindrücklich, zweistündiger Unterricht des Messias über erfüllte Prophetie. Aber was mich hier nun in unserem Zusammenhang beeindruckt ist, er sagt, ihr Unverständigen, ihr habt ein lahmes Herz, weil ihr nicht an alles glaubt, was die Propheten gesagt haben. Er sagt nicht, ihr glaubt nicht. Er sagt, an alles zu glauben. Er macht also den Vorwurf, wenn man nicht alles glaubt, was in den Schriften steht und erklärt von Mose über die Propheten in allen Schriften, also im ganzen Alten Testament, das Wort Gottes. Nun, Jesus Christus gab den Aposteln seine Autorität und kündigte die Inspiration des Neuen Testaments an. In Matthäus 10, Vers 1, nachdem in den Kapiteln vorher, 8 und 9, gezeigt wird, welche Autorität der Messias hat, gibt er in Kapitel 10 den 12 Aposteln seine messianische Autorität. Weiter in Johannes 14, 26, am Vorabend der Kreuzigung, kündigte der Herr Jesus den Heiligen Geist an für Pfingsten und sagt: Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Hier haben wir die Ankündigung, die zur Abfassung der Evangelien geführt hat. Der Heilige Geist wird euch an alle meine Worte erinnern. Und diese Erinnerung hat sich schließlich in der Abfassung der vier Evangelien niedergeschlagen. Und weiter, ich habe das auf dem Blatt angegeben, Johannes 15, 26, da kündigte Herr Jesus den Heiligen Geist als seinen Zeugen an. Dieses Zeugnis findet man speziell in der Apostelgeschichte. Und weiter sagt er in Johannes 16, 12, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was irgend er hören wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Der Heilige Geist würde die Apostel in die ganze Wahrheit leiten. Und damit sind eigentlich die ganzen neutestamentlichen Briefen, die die neutestamentliche Neuoffenbarung enthalten, angekündigt und schließlich noch die Offenbarung. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Das hat sich besonders, nicht nur, besonders in der Abfassung der Offenbarung erfüllt. Und so kann ich sagen, Jesus Christus bestätigt die Autorität des Athes, des Alten Testaments, und des Entes, des Neuen Testaments. Dies führt uns zum nächsten Punkt. Ich vertraue der Aussage des Messias Jesus voll und ganz. Und darum kann ich der ganzen Heiligen Schrift vertrauen. Auch da, wo ich sie nicht nachprüfen kann. Ich war zum Beispiel noch nie im Jenseits. Aber ich glaube alle Aussagen über das Jenseits, weil ich dem Messias voll vertraue. Aber nicht durch einen Sprung ins Dunkle, sondern um ein Wort aus dem Testament von Paulus zu nehmen. Der 2. Timotheusbrief ist ja seine letzte Schrift aus der Todeszelle, darum sein Testament. In 2. Timotheus 1, Vers 12 sagt er, ich weiß, wem ich geglaubt habe. So kann ich das auch für mich bezeugen. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. So ist Wissen und Glauben ist nicht ein Widerspruch, sondern ergänzt sich. Ich glaube nicht einfach irgendetwas, irgendein Sprung ins Dunkle, sondern ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und zeugnishaft kann ich sagen, ich habe in 32 Jahren Glaubensleben erfahren, wie eine Schwierigkeit nach der anderen gelöst werden konnte. Also ich habe nie gesagt, es gäbe keine Probleme, keine Schwierigkeiten, keine schwierigen Dinge in der Bibel. Aber ich habe es erlebt, wie immer wieder eine Schwierigkeit und die andere gelöst worden ist. Und zwar oft so, dass ich dann von der Lösung völlig überwältigt war. Und da, ich weiß noch, wie mir das so zum Bewusstsein gekommen ist. Es ist eigentlich toll, wenn man auf Dinge stößt, die möglichst unlösbar scheinen. Weil dann ist die Lösung umso toller. Nun wollen wir daran gehen, wie können wir mit Problemen in der Bibel umgehen? Wie können wir Probleme lösen? Und da brauchen wir als ersten Punkt Demut. Es ist ja ganz normal, dass jeder kann das von sich bezeugen. Ich bin als Mensch sehr begrenzt, limitiert. Bezüglich A. Erfahrung, Wissen, Bildung, Wahrnehmung, wahrscheinlich habe ich eine Brille und ein bisschen in der Wahrnehmung begrenzt, aber nicht nur dort. Dann auch im Gesichtskreis und wir sind auch begrenzt in der Logik etc. Es gibt noch mehr Aspekte. Zum Beispiel, ich mag mich erinnern, als kleines Kind, ich wohnte ganz in der Nähe der Limmat. Und ich habe viel Spaziergänge gemacht, da an der Limmat mit der Familie, und da habe ich immer weiße Schwäne gesehen. Ich wäre wirklich nie auf die Idee gekommen, es könnte auch schwarze Schwäne geben. Aber das war mal mein kindlicher Gesichtskreis, der war so beschränkt. Und ich hätte natürlich argumentieren können, ich habe jetzt so viele Spaziergänge gemacht an der Limmat und immer waren die Schwäne weiß, folglich sind alle Schwäne weiß. Und das wäre eben ein Argument aus der begrenzten Erfahrung und der begrenzten Logik. Darf man ja als Kind auch. Nun, das müssen wir uns ganz klar immer wieder vor Augen halten. Zweitens, wenn ein Problem kommt, müssen wir uns mal fragen, was sagt der hebräische, aramäische und griechische Grundtext? Also, die letzte Entscheidung soll nicht die Übersetzung geben, sondern der Grundtext. Natürlich, nicht alle Christen können die Grundtextsprachen, aber es gibt immer Leute, denen man fragen kann. Die man fragen kann, wie steht das dort genau, was sind das für Wörter, wie steht es mit der Grammatik? Das führt uns zum dritten Punkt. Dabei soll man exakt berücksichtigen, was die Wortbedeutungen anbetrifft. Aber nicht nur das. Also mit einer Interlinear-Bibel kommt man da einfach so zum Ziel. Man muss auch die Grammatik beachten und den Sprachgebrauch. Man muss sich fragen, bei einem biblischen Text handelt es sich hier um Poesie. Um ein Lied, wie das Hohelied oder die Psalmen, um ein Gedicht. Handelt es sich um Prosa-Erzählung? Also eine Erzählung, die einfach sehr nüchtern berichtet, was geschehen ist, oder handelt es sich um eine poetische Erzählung? Das gibt es nämlich auch. Geht es in dem Text um Apokalyptik? Zum Beispiel das letzte Buch der Bibel, die Apokalypse, die Offenbarung, ist ein apokalyptisches Buch. Aber nicht nur das, zum Beispiel auch das Buch Daniel ist zum Teil apokalyptisch. Da findet man auch viel Symbolsprache. Da muss man also die Symbolik beachten. Man muss auch beachten, handelt es sich hier um einen Text, der Geschichtsschreibung sein will, oder geht es um ein Gleichnis? Ein Gleichnis will nämlich normalerweise nicht Geschichtsschreibung sein, sondern erzählt etwas, wie es so allgemein geschieht, um damit einen Vergleich anzustellen. Also das müssen wir alles beachten. Viertens ist es auch wichtig, dass wir Sitten und Gebräuche berücksichtigen. Alte Gesetze, die Hintergründe, diesen Dingen können wir nachgehen. Oft können da vielleicht Lexikas, Bibellexikas und so weiter eine Hilfe sein, oder auch archäologische Handbücher und so weiter. Fünftens, es ist wichtig, dass wir die Heilsgeschichte berücksichtigen. Dass wir also nicht einfach auf einen Vers starren, wie im Mikroskop, sondern dass wir die größeren Zusammenhänge versuchen zu überblicken. Das geht natürlich nur, wenn wir auch die Bibel lesen. Und fortlaufend lesen. Nicht nur so Lieblingsbücher, Lieblingskapitel, sondern die ganze Bibel durch und wieder durch. Erst so bekommen wir Übersichten. Und können wir plötzlich trotz lauter Bäume den Wald sehen. Also die großen Bögen, die umfassenden Zusammenhänge müssen wir berücksichtigen. Dann auch die Offenbarungsentwicklung. Nicht wahr? Die Bibel ist geschrieben worden in einem langen Zeitraum und die Offenbarung Gottes ist stückweise fortgeschritten. Am Anfang ist noch nicht alles gesagt worden, sondern die Offenbarung werden ergänzt, vervollständigt, bis schließlich mit dem Abschluss des Neuen Testaments das ganze Bild da war. Also das bedeutet, dass wir weiter auch in dieser Offenbarungsentwicklung verschiedene, unterschiedliche Heilszeitalter unterscheiden. Zum Beispiel ist es eine ganz spezielle Zeit, die Unschuld im Paradies. Da ist der Mensch kein Sünder. Und der Mensch hatte dort ganz bestimmte Gebote, die wir heute gar nicht mehr haben. So können wir es unterscheiden, zum Beispiel von der Zeit, wo Israel unter das Gesetz vom Sinai gekommen ist, die Tora bekommen hat. Wir können diese Zeit aber wieder unterscheiden von der heutigen Zeit, die die Bibel also eine Gnadenzeit beschreibt. Und auch diese Zeit ist wieder anders von einem zukünftigen Zeitalter, dem tausendjährigen Reich, das die Bibel beschreibt. Wer also diese Unterscheidung von Heilszeitaltern nicht macht, der kann in ganz grobe Schwierigkeiten hineinkommen. Ja, das war jetzt alles ein bisschen theoretisch. Jetzt wollen wir das praktisch anwenden anhand von Beispielen. Wir stellen uns die Frage, wann wurde Jesus Christus gekreuzigt? Patrick Tschui hat ja auf die Arbeit von Matthias Müller verwiesen, warum er nicht mehr der Bibel glaubt. Und das ist nur ein Beispiel, das er gebracht hat, als Begründung, warum er nicht mehr daran glauben kann. Markus 15, 25. Es war aber die dritte Stunde und sie kreuzigten ihn. Jesus Christus wurde um die dritte Stunde gekreuzigt. Jetzt schlagen wir auf Johannes 19, Vers 14. Da geht es um Jesus vor Pilatus. Und da heißt es, es war aber Rüsttag des Passa. Es war um die sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden, siehe euer König. Sie aber schrien, hinweg, hinweg, kreuzige ihn. Nun, das haben wir doch gelesen in Markus 15. Um die dritte Stunde wurde Jesus Christus gekreuzigt. Und hier in Johannes heißt es, um die sechste Stunde war er gar noch nicht gekreuzigt, sondern stand noch vor Pilatus. Also wie kann man der Bibel glauben, wenn es solche krasse Widersprüche gibt? Nun gut, man könnte natürlich mal sich fragen, ja, ist das vielleicht ein Problem, dass die Abschreiber hier nicht gut überliefert hätten? Wir haben beim Neuen Testament 5400 griechische Handschriften. Wenn man denkt, bei den griechischen und lateinischen Klassikern, da ist man froh, wenn man für ein Werk ein Dutzend Handschriften hat. Beim Neuen Testament haben wir eine dermaßen breite Textgrundlage. Nun, durch den Vergleich dieser 5400 Handschriften kann man natürlich sehr gut feststellen, wo hat ein Abschreiber sich geirrt. Kann man also mal schauen, ist da irgendwie ein Problem vorhanden? Und das können wir also schon mal ausklammern. Also da haben wir nichts zu suchen. Der Text ist ganz eindeutig klar. Ja gut, aber das macht das Problem vielleicht noch schwieriger jetzt. Aber das ist ein Beispiel zu 4.1. Wir sind vielleicht limitiert im Wissen und auch im Gesichtskreis, eben weil wir 2000 Jahre später leben und nicht mehr daran gewöhnt sind, das in einer Kultur zu leben, die jüdisch und römisch zugleich war. Die Römer waren nämlich die Besatzer Israels damals und das jüdische Volk war die Untertanenschicht. Die Juden haben die Stunden des Tages gezählt vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Die Römer haben gezählt von Mitternacht, so wie wir das machen. Von 0 Uhr bis 24 Uhr, ja? Ja, jetzt kommen wir zum Schluss. Markus, übrigens auch Matthäus, benutzt die jüdische Zeitrechnung. Und Johannes benutzt die römische Stundenzählung. Und wie können wir das noch weitersehen, dass Johannes wirklich die römische benutzt? Ja, lesen Sie nach in Johannes 2. Johannes 1 meine ich. Da begegnen junge Männer Jesus Christus. Und sie möchten ihn kennenlernen. Und da heißt es, dass sie zu ihm kamen und sich diesen Tag bei ihm aufhielten. Johannes 1, 39. er, Jesus Christus, spricht zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Nun, wenn die 10. Stunde hier jüdisch wäre, dann wäre es bereits 4 Uhr nachmittags. Und der neue Tag beginnt dann schon um etwa 6 Uhr. Also diese 2 Stunden könnte man nicht so gut sagen, sie blieben jeden Tag bei ihm. Das war ja gerade am Schluss des Tages. Aber römische Zeitrechnung bedeutet hier, das ist 10 Uhr morgens. Da kamen sie zu ihm und sie blieben jeden Tag bei ihm. Also das zeigt, hier haben wir bei Johannes römische Zeitstundenzählung. Und damit ist das Problem gelöst. Um 6 Uhr morgens stand Jesus vor Pilatus. So nach Johannes. Um die 3. Stunde, das heißt um 9 Uhr nach jüdischer Zählung, wurde er gekreuzigt. Und alle Probleme sind verschwunden. Aber schauen wir mal, wenn wir jetzt da die Demut gehabt hätten, zu sagen, ja gut, das ist 2000 Jahre zurück, es ist eine ganz andere Kultur, da sind vielleicht Dinge, die weiß ich einfach nicht, wie das damals gehandhabt wurde, hätte man das stehen lassen können. Das wäre Demut. Aber ich denke, es ist fatal, wenn jemand sagt, da haben wir einen Widerspruch und darum glaube ich Gottes Wort nicht mehr. Das ist fatal. Weil man letztlich sein eigenes Wissen über die Bibel gestellt hat. Gut, ein weiteres Beispiel. Das gehört auch zu dem Punkt 4.1. Also wir bleiben noch bei der Demut. Die Zahl der Sterne. Die Bibel sagt, die Sterne sind unzählbar. Jeremia 33, Vers 22. Da hat Gott versprochen, wie das Heer der Himmel, das sind die Sterne, das Heer der Himmel, des Himmels, wie das Heer des Himmels nicht gezählt und der Sand des Meeres nicht gemessen werden kann. Also werde ich den Samen Davids, meines Knechtes, und die Leviten mehren, die mir dienen. Gott sagt, mit der gleichen Sicherheit, wie es nie gelingen wird, dass man die Sterne zählen kann, mit der gleichen Sicherheit wird die davidische Königslinie, die auf Jesus Christus hinging, wird die nie untergehen. Und das levitische Priestertum wird nie untergehen. Und es gibt noch heute Leute, die heißen Levi im Geschlechtsnamen. Das sind Leute, die sind aus dem Stamm Levi oder Levin oder Lewinsky und so weiter, wie sie so heißen. Also, die werden nicht untergehen, so sicher wie auch das Sternenheer nicht gezählt werden kann. Und Sie kennen auch die Geschichte Abrahams, 1. Mose 15,5, wo Gott sagt zu Abraham, schau den Nachthimmel an, so wie die Sterne sind, so unzählbar, so werde ich deine Nachkommenschaft machen. Unzählbar. Und wirklich, niemand kann sagen, wie viele Israeli jemals gelebt haben. Aber die Wissenschaft sah das früher etwas anders. Zum Beispiel der große Astronom des Altertums, Ptolemäus, hat eine Liste gehabt mit den Sternen auf 1056 beziffert. Und Kepler arbeitete mit einer Liste von 1005 Sternen. Das war im Altertum ein Problem gewesen sein. Wie kann die Bibel sagen, die Sterne können wir nicht zählen, wir können sie ganz genau zählen? Und dann mit den wissenschaftlichen Fortschritten zur Zeit von Kepler, wo ja die moderne Naturwissenschaft so richtig Aufschwung bekommen hatte, muss man sagen, du, wir können es zählen. Nun, heute haben wir eben noch bessere Fernrohre als Kepler und wir müssen heute sagen, ja, tatsächlich, man kann es nicht zählen. Aber sehen Sie, das ist wieder ein Bereich der Begrenztheit. Zum Beispiel der Wahrnehmung. Also selbst mit meinem Hilfsmittel da, mit der Brille, bringe ich sie auch nicht mehr auf mehr Sterne wie die alten Astronomen. Aber mit den guten Teleskopen von heute können wir klar sagen, ja, die Bibel hat wirklich die Wahrheit gesagt. Aber schauen wir auch da, wie wäre das fatal gewesen in der Zeit von Kepler zu sagen, ich kann der Bibel nicht glauben. Und ich kann mein Leben Jesus Christus nicht anvertrauen. Ich glaube nicht, dass er das Problem meiner Schuld vor Gott lösen kann. Denn die Bibel hat einfach wissenschaftliche Irrtümer. Fatal wäre das gewesen. Noch ein weiteres Beispiel. Die Frage, konnte Mose die 5 Bücher Mose schreiben? Das hat die Gelehrtenwelt intensiv diskutiert im 19. Jahrhundert. Also es waren nicht die Kindergärten, da muss man sich im Klaren sein, sondern promovierte Wissenschaftler, Professoren, die haben sich gesagt, das kann ja gar nicht sein, dass die ersten 5 Bücher der Bibel von Mose stammen, denn damals, das war ja 1500 vor Christus, da waren die Menschen noch so primitiv, die konnten ja gar noch nicht schreiben. Aber im gleichen 19. Jahrhundert entdeckte man Keilschrifttafeln und entzifferte man die ägyptischen Hieroglyphen. Natürlich, man hat nicht die Ältesten entdeckt zuerst. Aber die Entdeckung ging dann immer weiter zurück, bis man schließlich sah, ja, nach der traditionellen archäologischen Datierung hat man schon weit über 1000 Jahre vor Mose geschrieben. Allerdings könnte jemand sagen, ja, ja, gut, die Babylonier, die haben geschrieben mit Keilschrift und die Ägypter mit Hieroglyphen, aber das primitive Volk Israel, sollte man argumentieren können. Ja, gut, aber Mose war ja erzogen am ägyptischen Hof. In aller Weisheit der Ägypter, sagt die Schrift. Das heißt, er konnte garantiert Hieroglyphen lesen und mit großer Wahrscheinlichkeit auch Keilschrift lesen. Aber dann konnte man immer noch sagen, ja gut, aber die Bibel ist nicht in Hieroglyphen, nicht in Keilschrift verfasst worden, sondern in einer Buchstabenschrift. Tatsächlich, die Buchstabenschrift, die Erfindung der Buchstabenschrift, das war ja eine Revolution. Man denke, um Hieroglyphen flüssig lesen zu können, muss man etwa 600 Zeichen kennen. Kommt dazu, die Zeichen sind kompliziert in der Hinsicht, gewisse Zeichen bedeuten ein ganzes Wort, andere eine Silbe und andere einzelne Laute, und zwar nur Konsonanten. Im Text sind die 3 Typen gemischt. Und man muss wissen, wann ist es ein Wort, wann ist es eine Silbe, wann ist es ein Konsonant. Also nur Professionelle konnten lesen und schreiben in Ägypten. Für die Keilschrift ist es entsprechend. Man muss auch etwa 600-700 Zeichen kennen und sie bezeichnen immer Silben. Aber die Buchstabenschrift war eine Revolution. Als man herausgefunden hat, man kann alles schreiben mit etwas mehr als 20 Zeichen. Und der heutige Stand der Archäologie ist so, dass wir wissen, die Buchstabenschrift ist in der Zeit von Mose vorhanden gewesen. Und wohl etwas in der Zeit vor Mose erfunden worden. Ich habe gerade vor kurzem eine Gruppe geführt in Israel und habe ihnen die älteste Buchstabeninschrift gezeigt, die man bisher gefunden hat. Und zwar in Israel. Der Geser Scherben mit Buchstabeninschrift aus etwa dem 17. Jahrhundert vor Christus. Also genau für die Zeit von Mose war die Buchstabenschrift vorhanden, und zwar für die hebräische Sprache, und die hat Mose benutzt, um die 5 Bücher Mose zu schreiben. Und zwar war die Benutzung eines einfachen Schreibsystems war gleichzeitig Programm. Die Bibel soll möglichst für alle Menschen sein und nicht nur für eine begrenzte Schicht. Und so ist es auch erklärbar, im alten Israel war das Schreiben sehr, sehr stark verbreitet. Man findet zum Beispiel im Buch der Richter eine Geschichte, da wurde ein Junge angetroffen, ein junger Mann oder ein Junge, auf dem Feld draußen, und man hat ihn geschnappt und ihm gesagt, schreib uns bitte alle Namen auf der Ältesten der Stadt. Flugs konnte er alles aufschreiben. Es war also denkbar, dass man einfach so auf dem Feld irgendeinen Jungen erwischte und der konnte schreiben. Und übrigens, in der Archäologie, das ist ein Ergebnis der letzten Jahre, hat sich gezeigt, durch die vielen Siegelfunde, die so viel mehr verbreitet sind in Israel als im Vergleich zu den Nachbarländern, Jordanien und Syrien, hat man gesehen, dass die Schreibkunst war in Israel am allermeisten verbreitet in dieser ganzen Region der biblischen Länder. Warum? Weil eben das Volk Israel interessiert war, die göttliche Offenbarung lesen zu können. Ein weiteres Beispiel. Hat es Belsazar gegeben? Es wird doch ein König Belsazar erwähnt in Daniel 5, der da so eine große Fete aufgezogen hat und noch in der gleichen Nacht dann von der persischen Armee in einem Coup geschlagen wurde. Und die Bibelkritiker haben immer wieder gesagt, besonders im 19. Jahrhundert, das ist ganz klar eine Legende. Wir haben nämlich keine außerbiblischen Zeugnisse, Inschriften, Quellen, die von der Bibel unabhängig sind, die etwas von einem Belsazar wissen. Belsazar hat es nie gegeben. Aber so wurde wieder argumentiert von Leuten, die waren gebildet, aber die waren nicht demütig. Die haben ihren Gesichtskreis genommen, so wie der Junge an der Limmat mit den weißen Schwänen, und gesagt, also wir haben nie etwas anderes gehört und gesehen, es gibt auch nichts anderes. Bis dann Keilschrifttafeln gefunden wurden, wo Belsazar erwähnt wird. Das war nur eine Frage der Zeit. Und dann kam noch etwas heraus. Belsazar war, da haben diese Keilschrifttafeln aus der authentischen Zeit klargemacht, er war ein Co-Regent seines Vaters Nabonid. Der hat sich aus der Politik zurückgezogen und hat so die Herrschaft seinem Sohn Belsazar übergeben. Ja, jetzt erklärte sich plötzlich, warum es im Buch Daniel, wo die Schrift an der Wand erscheint, sagt Belsazar zu Daniel, wenn du diese Schrift deuten kannst, dann wirst du der Dritte werden im Reich. Das konnte niemand erklären. Warum bietet er ihm nicht wenigstens den zweiten Platz an, wenn er schon die Schrift deuten kann? Der sagt, ich gebe dir den dritten Platz. Natürlich, weil Belsazar war auf Platz 2 und auf Platz 1 war Nabonid. Aber schauen wir auch da wieder. Hätte man gesagt, schau mal, es gibt so viele ganz intelligente Leute, die haben gesagt, man weiß von Belsazar nichts. Also glauben wir nicht, dass Daniel 5 die Wahrheit ist. Und dann hätten wir argumentieren müssen im 19. Jahrhundert, ja, aber Jesus Christus hat gesagt, ihr Unverständigen und trägen Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten gesagt haben. Hätte sich gelohnt, auf das Zeugnis des Messias hin alles zu glauben, auch die Sache mit Belsazar. Oder kommen wir noch zu den Hethitern. Die Hethiter werden dutzende Male im Alten Testament erwähnt. Aber bis Anfang des 20. Jahrhunderts wusste man nichts von Hethitern durch die Archäologie. Nichts. Und da haben auch viele Gelehrte gesagt, das ist legendär. Das sind Erfindungen in der Bibel, wenn da dauernd über Hethiter gesprochen werden. Nun, dann kamen diese Ausgrabungen in Bogatskoi in der Türkei. Und die haben deutlich gemacht, das Hethitische Reich war im zweiten Jahrtausend vor Christus eine Weltmacht. Und die waren hatten eine sehr hohe Kultur. Man hat nämlich mehrsprachige Wörterbücher gefunden aus dem zweiten Jahrtausend vor Christus. Weiter hat man festgestellt, die haben sogar Offiziere anderer Völker ausgebildet. Eine ausgesprochene militärische Nation. Es gibt so einen Hintergrund. Ein hoher Mann in der Armee von König David war ja Uriah der Hethiter. Ja, jetzt wissen wir, was dieser Hethiter in der Armee Davids sollte. Das war ein ganz großer Militärmann. Nun, auch da war es einfach wichtig, man musste warten, bis man etwas fand. Aber schauen wir, hätte jemand vor 2000 Jahren das Problem gehabt? Wo sind die Hethiter? Wir wissen nichts von den Hethitern aus den Quellen. Ja, da hätte man ihnen sagen müssen, da muss auch noch 2000 Jahre warten. Und dann kommt's. Ja, jetzt habe ich da einige Beispiele gegeben zu 4.1, was mit der Demut zusammenhängt, mit unserer Beschränkung in Wissen, Kenntnis und so weiter. Jetzt etwas zu 4.2. Apostelgeschichte 9, Vers 7. Das ist die Bekehrungsgeschichte von Saulus. Der verfolgte die christlichen Juden bis nach Damaskus und dann erschien ihm Jesus Christus. Apostelgeschichte 9, 7 sagt, die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos da, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemanden sahen. Zweimal wird in der Apostelgeschichte diese Bekehrungsgeschichte nochmals erwähnt, und zwar aus dem Mund von Paulus selber, der seine Bekehrung erzählt. In Kapitel 22,9, das ist eine Parallelstelle, da sagt Paulus Folgendes: Die aber bei mir waren, sahen zwar das Licht und wurden voll Furcht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Und da haben wir doch einen ganz klaren Widerspruch. Ja, und wir können das so zusammentragen und sagen, die Begleiter hörten die Stimme, aber sie sahen niemanden. So sagt es Kapitel 9. 22 sagt, die Begleiter sahen das Licht, aber sie hörten nicht die Stimme. Nun, ich habe gesagt, manchmal kann man ein Problem lösen, indem man den Urtext genau analysiert. Und effektiv muss man dann eben auch die Grammatik mit berücksichtigen. Nicht nur einfach das Wörterbuch so nachschlagen, einzelne Wörter. Auch die Grammatik ist ganz wichtig. Und was stellen wir fest? Ich weiß noch, ich war als Teenie am Bahnhof und habe Traktate verteilt. Und dann habe ich einen Mann angesprochen, einen Unbekannten. Und der wollte irgendwie nicht zurecht. Dann habe ich gesagt, ja, haben Sie irgendwie ein intellektuelles Problem mit der Bibel? Und er sagt, er hat dann erklärt, er sei Theologe und im Moment beschäftige er sich sehr mit der Frage der Inspiration. Und da habe ich dann eben gefragt, sehen Sie irgendwie ein Problem? Und dann hat er gesagt, ja, zum Beispiel diese unterschiedlichen Erzählungen der Apostelgeschichte, die Bekehrungsgeschichte von Saulus. Eben da steht, in einem Text steht, man hat nichts verstanden, nichts gehört, im anderen Text sagt, man hat etwas gehört. Und da habe ich ihm erklärt, schauen Sie, es steht im Griechischen, steht akouo. Und er konnte ja Griechisch. Aber in Kapitel 9 ist es akouo mit Genitiv. Und in Kapitel 22 ist es auch akouo, aber die Stimme steht im Akkusativ. Also einmal heißt es hören der Stimme und einmal hören die Stimme. Und das hat einen Unterschied. Man kann so sagen, hören von der Stimme, das heißt, ihren Klang hören, aber nicht den Inhalt. Mit Akkusativ hören die Stimme, das heißt, dass man den Inhalt wahrnimmt und versteht. Nun, die Stelle sagt, sie hörten von der Stimme. Das heißt, sie hörten den Klang, den Schall der Stimme, aber sie hörten nicht die Stimme im Akkusativ. Das heißt, sie haben den Inhalt nicht wahrgenommen. Gut, und dann kommt noch dazu, einmal steht, sie haben etwas gesehen, das andere Mal steht, sie haben nichts gesehen. Aber einmal steht, sie sahen niemanden, und das andere Mal stand, sie sahen das Licht. Also, wir fassen ganz einfach zusammen. Die Begleiter sahen das Licht, aber nicht Jesus Christus. Paulus hat Jesus Christus gesehen, sagt er in 1. Korinther 9 klar. Sie hörten den Klang einer Stimme, aber sie verstanden nicht den Inhalt. Und da ist nun wirklich, der Grundtext und die Grammatik hilft, das Problem aufzuhellen. Ein anderes Beispiel. 4.1 zu 4.1 und 4.4. Da geht es ja auch darum, um Berücksichtigung von Sitten, Gebräuchen, alten Gesetzen, Hintergründen. Und nun spreche ich ein Problem an, das uralt ist. Die Zahlen der Könige von Juda und Israel im Buch der Könige. Im 1. und 2. Könige. Und schauen Sie, wenn man diese Zahlen schön auflistet, die Regierungszahlen der Könige Israels im Norden, das war ja das Nordreich der 10 Stämme, und im Süden das Königreich Juda, der 2 Stämme Juda und Benjamin, die hatten getrennte Königslinien. Und im Buch der Könige steht, wie viele Jahre hat der und der König regiert, und es steht auch, wie viele Jahre hat der und der im Süden regiert. Und immer wieder wird gesagt, werden die Zahlen im Süden mit denen im Norden in Verbindung gebracht. Wird gesagt, also im so und so vielten Jahr des Königs von Israel war dieser König von Juda. Diese Zahlen bringt man einfach nicht zusammen. Man kommt auf unterschiedliche Totale, und das haben nicht erst die schlauen Leute im 20. und 21. Jahrhundert herausgefunden, das Problem. Das wusste man schon in vorchristlicher Zeit. Und es ist ganz wichtig, das nehme ich nur so als Beispiel, wir müssen ja nicht meinen, dass die Leute vor 2000 Jahren, dass die nicht auch die Probleme merkten, wo es Schwierigkeiten hatte im Text. Das wurde schon längst, solche Dinge wurden besprochen unter den Bibellesern oder zum Beispiel in der Reformation. Vor einigen hundert Jahren, da hat man noch und noch solche Probleme durchdiskutiert. Und man hat Antworten bereits damals gefunden. Lesen Sie Calvin und andere große Bibelausleger, da finden Sie diese Dinge schon längst besprochen. Das ist denen doch auch aufgefallen, und die haben aber auch nach Lösungen gesucht und gute Lösungen gefunden. Das ist manchmal ganz eigentümlich, wie man das Gefühl hat, erst seit dem 20. Jahrhundert ist man intelligent. Aber man muss die alten Ausleger studieren. Das ist unglaublich, was man dort für Schatztruhen entdecken kann. Nun, ich habe gesagt, das hat man schon in vorchristlicher Zeit gemerkt, dieses Problem. Aber durch die Entdeckung der assyrischen Keilschrifttafeln ist das Problem noch schlimmer geworden. Man hat nämlich bei den Assyrern eine ganz strenge Chronologie, gerade in der meisten Zeit der Könige aus der Bibel. Und diese Chronologie ist Jahr für Jahr überliefert, auf Keilschrifttafeln, original aus der Zeit. Und die passen auch nicht zusammen mit Juda und Israel, mit den Zahlen in den Königen. Also die widersprechen sich untereinander in der Bibel, und sie widersprechen sogar noch der assyrischen Herrschaftsliste. Und um das Ganze noch ein bisschen schöner zu machen, die älteste Bibelübersetzung, die sogenannte Septuaginta, das Alte Testament auf Griechisch, aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, hat dort andere Zahlen. sieht man immer wieder andere Zahlen. Und die stimmen auch nicht überein. Also das Chaos ist komplett, ist perfekt. Nun, das wusste zum Beispiel auch ein Augustin oder ein Hieronymus um 400 nach Christus. Die wussten um diese Probleme und haben darüber nachgedacht. Und übrigens, die Septuaginta, warum das die auch noch abweicht mit den Zahlen, das ist ganz einfach. Die haben nämlich versucht, die Zahlen zu reparieren. Das ist der Grund, dass die auch noch abweichen, weil sie versucht haben, da noch eine Korrektur einzubringen. Weil, das muss man wissen, im Judentum war das immer ganz wichtig, der Grundtext, der darf nicht angetastet werden. Der Grundtext muss, auch wenn man überhaupt nicht rauskommt, den muss man genauso überliefern, wie er überliefert ist, buchstabengetreu. Aber in einer Übersetzung, da darf man alles machen. Eben, da darf man auch ein bisschen tricksen und nachhelfen. Also so wurde das oft praktiziert. Ich übertreibe ein bisschen, aber es gibt schon ganz krasse Beispiele. Aber nur um das zu zeigen, im Judentum hat man also nicht einfach den Bibeltext verändert, sondern in einer Übersetzung hat man diese Freiheit, da etwas nachzuhelfen. Nun, schauen Sie, wenn man vor 2000 Jahren gesagt hat, hätte, ich kann der Bibel nicht glauben, man bringt es nicht zusammen. Und wir können doch wirklich rechnen. Aber es geht nicht. Also offensichtlich geht es nicht. Und jetzt musste man warten bis vor ein paar Jahren. Und da hat Edwin Thiele das Buch herausgegeben, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings. Sie angegeben, Sie können es in einer Neuauflage, Grand Rapids, Michigan, 1994, können Sie es finden. Die geheimnisvollen Zahlen der hebräischen Könige. Und er hat die allermeisten Zahlen alle zusammengebracht. Und zwar so, dass die vom Südreich und Nordreich wunderbar übereinstimmen und erst noch mit der assyrischen Liste übereinstimmen. Aber schauen Sie, erklären Sie mir, wie bringt man das zusammen? Es geht wirklich nicht, wenn Sie es zusammenrechnen und plötzlich bringt es einen doch zusammen. Aber bevor ich die Lösung sage, Kenneth Kitchen, das ist einer der führenden englischen Ägyptologen, aber ein gläubiger Mann, der also Vertrauen hat in die Bibel, ist aber einer der größten Kenner Ägyptens heute. Und er schreibt in einem Buch, es muss wahrscheinlich irgendwie eine Zählweise dahinter stecken, im Buch der Könige, die uns heute nicht mehr bekannt ist. Aber er sagte nicht, ich kann ja schließlich rechnen, ich war in der Primarschule und das geht einfach nicht. Er sagte, wahrscheinlich ist da etwas dahinter, was wir heute nicht mehr wissen. Und Thiele hat es herausgefunden, was. Er hat herausgefunden, dass man im Nordreich und im Südreich unterschiedliche Zählweisen angewandt hat. Dass man am einen Ort hat man die Jahre gezählt ab Frühlingsbeginn und im anderen Reich ab dem Herbst. Und das ist nicht so, es kommt nicht einfach so aus dem hohlen Raum, sondern der jüdische biblische Kalender hat effektiv zwei Neujahre. Weil bis zum Auszug aus Ägypten hat zum Beispiel Abraham und die Erzväter, die haben die Jahre immer gezählt ab Herbst. Das war das Neujahr im Herbst, bei der Tag-Nacht-Gleiche. Aber beim Auszug aus Ägypten hat Gott den Kalender umgestellt in 2. Mose 12 und sagt, dieser Monat, der Frühlingsmonat Nissan, Abib, März, April, soll nun der erste Monat sein. Und so wurde die Tag-Nacht-Gleiche im Frühjahr wurde zum Neujahr. Aber in der weiteren Geschichte in der Bibel hat man beide Kalender beibehalten. So konnte man zweimal Neujahr feiern. Ist ja auch noch toll. Und als die Juden dann in die Diaspora kamen, ja, da können sie jetzt noch Neujahr feiern, Ende Dezember. Dreimal im Jahr können sie Neujahr feiern. Also, ich sage, der hat festgestellt, da zählt ein Reich im Frühjahr, das andere hat Herbstbeginn. Und dann gibt es noch eine unterschiedliche Zählung. Es gibt nämlich im Altertum die Zählweise, wo man Der König kommt auf den Thron und dann zählt man das als erstes Jahr. Dann zweites Jahr. Aber eine andere Zählweise zählt das Thronbesteigungsjahr nie, sondern erst das darauf folgende Jahr, also Jahr 1. Und das hat er so eingesetzt und siehe da, plötzlich gingen die Zahlen auf. Es geht auf. Das ist wirklich fantastisch. Also ich kann euch das Buch jetzt vorlesen heute Abend, aber kaufen Sie es doch, lesen Sie es mal durch. So ein wunderbares Beispiel, wo man sagen muss, das ist nun wirklich nicht lösbar. Und es ist mindestens 2300 Jahre lang nicht klar gewesen. Und trotzdem haben Millionen von Menschen ihr Vertrauen der Bibel geschenkt. Und sie konnten bei Schwierigkeiten sagen, ich vertraue, Jesus Christus ist der Erlöser. Ich weiß, wem ich geglaubt habe und er hat mir das volle Vertrauen zum Alten und zum Neuen Testament geben können. Nun möchte ich noch ein Beispiel geben zu viertens, fünftens. Also Berücksichtigung der Heilsgeschichte, der großen Bögen, der umfassenden Zusammenhänge und so weiter. Matthias Müller hat nämlich diesen Punkt auch aufgegriffen. Müssen Christen den Sabbat halten? Da gehört doch das Sabbatgebot zu den 10 Geboten. Und wer von den Christen hält eigentlich den Sabbat ein? Da ist doch irgendwie etwas faul. Nun, das Gesetz vom Sinai, für wer war das? Für alle Völker? Nein. Das Gesetz vom Sinai war nach 2. Mose 19, 20 und so weiter, war für Israel. Und der Sabbat war ein Zeichen des Bundes zwischen Gott und Israel. Nie zwischen Gott und den Völkern, sondern zwischen Gott und Israel. Das Sabbatgebot war ausdrücklich Israel gegeben. Nun, erklärt das Neue Testament, Christus ist für die durch den Glauben an ihn Gerechtfertigten das Ende des Gesetzes. So steht es in Römer 10, Vers 4. Und durch seinen Tod am Kreuz, Galater 3, 13 bis 14, hat er alle, die unter dem Gesetz vom Sinai waren und an ihn geglaubt haben, von dem Fluch des Gesetzes freigemacht. Also, dass die Zeitperiode des Gesetzes ging von der Gabe der Tora am Sinai, 1500 vor Christus, bis 32 nach Christus, wo Jesus Christus gestorben ist. Nun ist Folgendes zu sagen. Für Juden ohne Christus gilt das Gesetz vom Sinai nach wie vor. Das ist nie abgeschafft worden. Ein Jude, der nicht an Jesus als den Messias glaubt, muss alle Gebote einhalten. Und sonst ist er unter dem Fluch Gottes. Und das steht ausdrücklich im Neuen Testament, 1. Timotheus 1, Vers 8, da wird ganz klar gesagt, für Menschen, die nicht errettet sind durch Jesus Christus, für sie ist das Gesetz und man muss das Gesetz auf sie anwenden und ihnen zeigen, schaut mal, das müsst ihr einhalten. Und wenn sie dann sagen, das kann ich ja gar nicht. Ich habe mich so bemüht, seit 25 Jahren versuche ich nach der Tora zu leben und ich merke, er kann es nicht. Dann kann man sagen, ja, dafür ist Jesus Christus gekommen. Das Problem unserer Schuld zu lösen. Und wenn du deine Schuld brutal ehrlich vor Gott bekennst und bereust und dankst, dass Jesus Christus an deiner Stelle dort am Kreuz gestorben ist und den Fluch auf sich genommen hat, dann bekommst du Vergebung, ewiges Leben und du wirst vom Gesetz des Sinais weggeführt. Aber nicht so, dass man gesetzlos wird. Das ist nicht so. Für Errettete gilt das Gesetz des Christus. Und schauen Sie, in Galater 6, Vers 2, sagt Paulus, in dem Brief, wo er nichtjüdische Gläubige warnt, dass sie nicht sich unter das Gesetz vom Sinai stellen sollen, da sagt er, einer trage des anderen Lasten und also erfüllt das Gesetz des Christus. Ja, dann sind wir doch unter Gesetz. Ja, nicht unter dem Gesetz vom Sinai, sondern unter dem Gesetz des Christus. Und dieser Ausdruck, das Gesetz des Christus, ist ein Begriff aus der rabbinischen Theologie. Da finden Sie zum Beispiel in dem Midrash Kohelet, da steht Torato shel Mashiach, also die Torah des Messias, die kann man nicht vergleichen mit dem Gesetz, mit der Torah, die wir jetzt lernen. Wenn der Messias einmal kommt, wird er uns eine ganz neue Torah bringen, die viel höher ist, als was wir jetzt haben. Nun, ich will erklären. Die 10 Gebote sagen zum Beispiel, du sollst nicht stehlen. Das Gesetz des Christus sagt in Epheser 4, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite mit deinen Händen, damit er dem Bedürftigen mitteilen kann. Also nicht nur einfach, du sollst nicht stehlen, sondern wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Aber er soll positiv sogar etwas tun, damit er solchen, die zu wenig haben, geben kann. Oder das Gesetz vom Sinai, die 10 Gebote sagen, du sollst nicht Ehe brechen. Nun, es gibt Ehen ohne Ehebruch und es ist eine Katastrophe. Das heißt noch lange nicht, dass die Ehe funktioniert. Du sollst nicht Ehe brechen, heißt einfach, du sollst nicht Untreue begehen. Aber das heißt noch lange nicht, wie die Beziehung ist untereinander. Aber das Gesetz des Messias sagt in Epheser 5, 25, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Ein Mann, der bereit ist, für seine Frau zu sterben. Das löst einige Probleme. Ja, ich meine, Probleme, wenn ein Mann irgendwie Probleme hat, wie soll ich meine Autorität durchsetzen? Muss ich mal fragen, wie könnte ich für meine Frau sterben? Das ist das Gesetz des Messias. Merken wir, das ist alles auf einer viel höheren Ebene. Es ist aber nicht Gesetzlosigkeit. Das Gesetz des Messias ist nicht, man kann Ehebruch treiben, man kann stehlen. Nein, es erwartet viel mehr. Das ist das Gesetz des Christus, unter dem steht der Erlöste, der Gläubige heute. Aber in dem Gesetz des Messias wird das Sabbatgebot nicht wiederholt. Man findet, zum Beispiel von den 10 Geboten findet man 9, aber ganz neu formuliert. Nicht mehr du sollst nicht, sondern wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Ganz mit einer Selbstverständlichkeit, aber man findet keine Wiederholung des Sabbatgebots. Aber wie kommen wir zu dieser Lösung, dass es da nicht Widersprüche gibt? Eben weil wir Übersichten schaffen in der Heilsgeschichte und sehen, wie Gott durch die ganze Geschichte hindurch verschiedene Zeitabschnitte hat, wo auch unterschiedliche Prinzipien, unterschiedliche Einrichtungen eine Rolle spielen. Als Literaturhinweis noch das Buch von Gleason Archer. Archer heißt er, nicht Archer. Archer, Encyclopedia of Bible Difficulties. Da haben sie ein dickes Buch, das eine Bibelschwierigkeit nach der anderen behandelt. Und Archer ist ein wirklich großer Gelehrter, der nicht nur Bibelsprache studiert hat, er hat auch Ägyptisch studiert und so weiter und bringt das alles in den Dienst Gottes mit ein. Eben zum Nutzen, dass Menschen wirklich Vertrauen haben dürfen in die Aussagen der Bibel. Und dann noch etwas ganz Kleines, für die, die eben nicht große Enzyklopädien lesen möchten. Das ist von mir, ist die Bibel glaubwürdig, die Bibel ihre Autorität und Zuverlässigkeit. Das kriegen Sie am Büchertisch für 2,90. Aber ich habe darauf geschaut, es war mir wichtig, so etwas zu schreiben, als ganz kurz Antworten gibt auf Probleme, die immer wieder kommen. Aber immer so, dass ich dann hinten im Literaturverzeichnis Quellen angebe, wo man das weiter bestätigen kann oder weiter ausgeführt finden kann. Da geht es zum Beispiel darum, ist der Bibeltext im Laufe der Zeit abgeändert worden? Überlieferung des Alten Testaments, des Neuen Testaments. Das Problem der Apokryphen. Gehören die dazu oder nicht? Bibelauslegung. Ja, wie soll Bibelauslegung gehen? Jeder kann doch sagen, auslegen, wie er will. Nein? Wissenschaft kontra Bibel. Da versuche ich zu erklären, was ist überhaupt Wissenschaft? Und da gebe ich einige Beispiele. Wenn man verstanden hat, was Wissenschaft ist, wo dann eben Probleme entstehen können. Und schließlich Prophetie, Gottes Siegel auf die Bibel. Also auf kurzem Raum finden Sie so Beispiele und Ansätze, wie man an noch künftige Probleme herangehen kann. Ich danke für Ihr Interesse. Also wie angekündigt, wäre jetzt noch etwas Zeit für Fragen direkt aus dem Publikum. Ja, da.
Eine Frage ist von Dr. Schmid aufgeworfen worden in einem Vortrag. Die letzten Worte Jesu Christi am Kreuz seien in den vier Evangelien verschieden.
Ja.
Wie erklären Sie das?
Also die vier Evangelien beschreiben alle vier die Kreuzigung, die Passion. Und man findet da und dort Aussprüche Jesu am Kreuz. Wenn man sie alle zusammennimmt, die vier Evangelien, dann gibt es am Schluss 7 Worte. Das ist doch toll, ausgerechnet 7 Worte am Kreuz. Haydn hat es ja vertont, die 7 Worte des Erlösers. Ist also auch in der Musikliteratur eine schon längst bekannte Sache. Also sehen wir, das haben nicht die Leute von heute herausgefunden, dass es da Unterschiede gibt in den Evangelien. Das hat schon Haydn gewusst und er hat sogar daraus eine wunderbare Komposition gemacht über die 7 Worte des Erlösers am Kreuz. Es ist so, dass die Evangelien, die beschreiben als einzelne Schriften nicht alles, aber diese 4 zusammen geben das komplette Bild. Die Zahl 7 ist auch gerade die komplette Zahl, die vollkommene Zahl. Sie geben zusammen das Vollständige. Jeder Evangelist hat den Akzent anders gesetzt. Matthäus betont, Jesus Christus ist König. Markus betont genau das Gegenteil. Jesus Christus ist Knecht. Lukas betont, Jesus Christus ist wahrer Mensch. Und Johannes betont, Jesus Christus ist wahrer Gott. Merken wir, 2 beschreiben nämlich eine amtliche Herrlichkeit von Jesus Christus und 2 beschreiben eine wesensmäßige Herrlichkeit. Oder? Ein Mensch kann man nicht irgendwie werden, so als Beruf. Aber ein Angestellter, ein Knecht kann man werden. Ein König kann man auch werden. Aber eben Mensch drückt aus, was er ist, und Gott drückt aus, was er ist. Und so ergänzen sich diese 4 Evangelien. Ich habe ja dazu auch ein Buch geschrieben, Einführung in die 4 Evangelien. Und dort ging es mir darum, die literarische Struktur und Einheit der 4 Evangelien zu zeigen. Und auch da ist es ja gerade das Verblüffende zu sehen, 4 verschiedene Schreiber, aber die geben, wenn wir sie zusammennehmen, ein absolut komplettes Zeugnis über Jesus Christus. Übrigens, unter dem Gesetz in Israel war die Mindestzeugenzahl, die glaubwürdig sein konnte vor Gericht, 2. Ein Einzelner konnte nicht auftreten in einer Anklage. Es mussten mindestens 2 sein. Gott wollte im Neuen Testament uns ein glaubwürdiges Zeugnis über das Kommen des Erlösers geben. Aber da wollte er uns nicht 2 Zeugen geben, sondern gleich 2x2. Und so ist es auch weiter interessant, dass man die Evangelien nach verschiedenen Gesichtspunkten immer in 2 und 2 Gruppen teilen kann. Und zwar so, dass es alle Kombinationsmöglichkeiten gibt. Es sei, die Evangelien sind zusammen eine Einheit, sie ergänzen sich und darum. Man muss nicht alle 7 Worte in einem Evangelium erwarten, aber zusammen haben wir das vollständige Bild. Es kam da hinten noch eine Frage.
Sie hatten gesagt, dass
Die Vollkommenheit bezieht sich nur auf den Grundtext.
Ja.
Jetzt, was heißt das? Gibt es den Grundtext noch? Oder was heißt Grundtext? Weil wenn es nicht mehr gäbe, dann hätte man die Vollkommenheit nicht mehr.
Gut, also ich habe gesagt, ich wiederhole das für die, die es vielleicht nicht gehört haben. Der Grundtext ist vollkommen. Aber wo ist heute der Grundtext oder der Urtext? Nun, wir haben die Bibel ja nur in Abschriften. Nur. Ich habe gesagt, das Neue Testament ist durch 5400 Handschriften überliefert. Und der Mehrheitstext, also Lesarten, die durch Tausende von Handschriften abgestützt werden. Das ist eigentlich die textliche Grundlage, die Sicherheit vermittelt. Und stützen wir uns also auf die Mehrheit dieser 5400 Handschriften, gibt es praktisch keine Probleme mehr über einzelne Wörter. Ich habe den Majority-Text hier in seiner allerneuesten Ausgabe, vor ein paar Jahren erst 1991, so auf den neuesten Stand gebracht worden ist. Sie können das nachher mal anschauen. Da, wo es mal ein Problem gegeben hat von den prozentualen Zahlenverhältnissen, ist dann ein einzelnes Wort in Klammer gesetzt worden. Aber Sie können durchgehen durch das Neue Testament. Sie finden fast keine Stelle, wo etwas in Klammer gesetzt werden musste. Weil der Text so hundertprozentig klar ist, eigentlich. Also wissen wir sehr wohl, sehr genau, was der neutestamentliche Grundtext angeht. Und beim Alten Testament, wir hatten aus dem Mittelalter die hebräischen Handschriften, die man masoretische Handschriften nennt. Die Masoreten, die haben im Mittelalter den Text abgeschrieben, indem sie im Gesetz alle Buchstaben ausgezählt haben. Und in der Abschrift haben sie es wieder nachgezählt. Die wussten also, wie viele Aleph, wie viele Bet und so weiter gibt es, haben das in der Abschrift nachgezählt und wehe, es fehlte ein Buchstabe. Man musste auf die Suche gehen, bis man ihn gefunden hat. Und sie haben durch das ganze Alte Testament haben sie Ausdrücke und seltene Wörter bezeichnet und haben so also Sicherheitslisten erstellt. Die haben also im Mittelalter mit Methoden gearbeitet, wie man heute mit Computer Sicherheitsmethoden macht bei Texterfassung. Das macht man ja heute auch, oder? Wenn man da mehrere Files hat von einer Arbeit und plötzlich kommt ein Zweifel auf, dann kann man schauen, wie viele Wörter hat es drin. Und so kann man sehr genau sehen, aha, da ist irgendetwas verloren gegangen. Da fehlen ja 50 Wörter. Also diese Methoden haben die angewandt. Und da kam aber unter den Kritikern die Entgegnung, ja gut, im Mittelalter haben die so schön abgeschrieben. Aber wer gibt uns die Garantie, dass das auch früher so war? Und da war der Zweifel da. Nun, jemand, der Jesus Christus vertraut, hat gewusst, Gott wacht über sein Wort, denn kein Jota und kein Tittel des Gesetzes wird vergehen. 1947 bis 1956 wurden etwa 100.000 Fragmente gefunden in 11 Höhlen am Toten Meer in Qumran. Ein Viertel davon waren biblische. Jetzt hatte man plötzlich Zugang zu bis zu 1000 Jahre älteren Handschriften. Zum ersten Mal konnte man schauen, was jetzt geschehen ist. In den 1000 Jahren von Qumran bis zum Mittelalter. Es gab aber bereits in der Frühzeit nach der Entdeckung einen Zeitungsartikel, der sagte, jetzt wird dann einmal ganz klar werden, wie schlecht die Bibel überliefert worden ist. Das ist typisch, dieses Vorurteil. Nun, nach über 50 Jahren Qumran-Forschung können wir etwas zurückgelehnt über die Sache sprechen und können sagen, es gibt in Qumran einen vormasoretischen Text. Was heißt vormasoretisch? Das heißt einfach, der masoretische Text in der Zeit vor dem Mittelalter, 1000 Jahre älter. Und ich habe zum Beispiel besonders Freude an den Fragmenten, die man gefunden hat im Wadi Murabbaat. Die Fragmente aus den 5 Büchern Mose dort, die stammen aus der Zeit vor dem Jahr 66 nach Christus. Jeder Buchstabe stimmt mit dem Mittelalter überein. Also die Orthographie stimmt buchstabenmäßig überein. Und das, obwohl ja im Hebräischen die Orthographie auch ständig gewechselt hat. Oder geben Sie mir einen Text und ich sage Ihnen, ob der vor 2000 oder nach 2000 geschrieben worden ist. Ja gut, jetzt mit der Revision kann man das ein bisschen besser machen. Aber man kann auch sehen, das ist ein Text aus dem 19. Jahrhundert, das ist ein Text noch früher. Die Orthographie ändert sich. Im Hebräischen auch. Aber für den Bibeltext hat die Orthographie nicht mal gewechselt. Und so kann man heute sagen, der masoretische Text ist wirklich der Text, der am allernächsten dem Grundtext kommt und der unser tiefes Vertrauen verdient. Dazu kommen aber noch tausende Handschriften von alten Übersetzungen und bei einzelnen Problempunkten kann man die dann auch zu Rate ziehen. Also wir sind da nicht irgendwie im luftleeren Raum. Eine andere Frage noch? Ja?
Ja, wir haben gehört, von der Sabbat zu halten. Der Adventist beruft sich nicht auf die 10 Gebote, der beruft sich ja auf den Schöpfungsbericht.
Richtig. Im Schöpfungsbericht kommt ja der Sabbat vor, als der Ruhetag der Schöpfung. Aber nicht als Gebot. Das heißt, Gott hat geruht am siebten Tag, aber es wurde nie ein Gebot, den Sabbat einzuhalten. Erst mit der Erwählung Israels als Nation hat Gott das als Gebot formuliert und ausdrücklich als Zeichen des Bundes zwischen Gott und Israel. Also gerade um zu unterscheiden von den anderen Völkern. Wenn alle Völker das hätten tun müssen, dann wäre das ja gar nicht ein Zeichen gewesen für den speziellen Bund zwischen Gott und Israel. Und ebenso im Neuen Testament wird der Sabbat nie als ein Gebot für Christen formuliert. Ja, noch etwas? Ja, es geht mir so wie nach dem Motto von Alexander Seibel, nach meiner letzten Predigt war das Publikum total erledigt. Ja, da kommt noch eine Frage. Ist auch nicht so schlimm.
Das heißt doch, das Gesetz wurde dem Mose gegeben im Sinai oder im Horeb oder so.
Ja.
Und jetzt liest man, dass das nicht dort gewesen ist, sondern an einem anderen Ort. Oder Ludwig Schneider sagt das schon. Und jetzt habe ich sogar im Mitternachtsruf gelesen, dass dort Ausgraben gemacht wurden, dass es gar nicht im Sinai.
Ach so, ja, genau. Also, das hat ja eigentlich mit der Bibel, mit der Glaubwürdigkeit der Bibel überhaupt nichts zu
tun. Nein, aber es ist doch so, was soll man da halten?
Was soll man da halten, jawohl. Also, die Bibel sagt ja, dass die Tora, das Gesetz, am Sinai gegeben wurde, in der Sinai-Wüste. Aber welcher Berg das jetzt ist, den man mit dieser biblischen Bezeichnung identifizieren muss, das ist eine zweite Frage. Und traditionell wurde ja ein Berg dafür bezeichnet, in der Nähe vom Katharinenkloster, so ziemlich in der gegen die Südspitze der Sinai-Halbinsel. Und vor einigen Jahren hat ein Archäologe vorgeschlagen, nein, das war der Har Karkom im Negev. Aber die Grundlage ist sehr, sehr schwach, weil er hat gar keine Inschriften. Er stützt sich ja auf Felszeichnungen stützt er sich ab. Also da ist schriftlich gar nicht irgendwie etwas zu belegen. Und es gibt eine bessere, meines Erachtens viel bessere Interpretation, dass es der Berg Rafsaphä ist. Der ist auch relativ in der Nähe vom Katharinenkloster, aber passt viel besser als der traditionelle, weil es dort wirklich eine riesige Ebene gibt, wo man sich das Volk Israel als Millionenvolk viel besser platzieren kann für die biblischen Ereignisse. Also man muss da nicht mit letzter Sicherheit behaupten wollen, das war jetzt genau da, aber also mit HKCOM, da kann man mal ruhig mal zurücklehnen und mal warten, bis die besseren Argumente bringen. Ja, noch etwas? wollen nicht künstlich verlängern. Wir wollen aber zusammen noch beten. Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken, dass du das lebendige Wort bist. Der Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist. Danke, dass wir den allein wahren Gott kennen dürfen. Ein Gott, der spricht. Und du hast zu uns gesprochen durch die Bibel, das geschriebene Wort Gottes. Du hast uns einen festen Orientierungspunkt gegeben. Wir danken dir, dass wir nicht auf subjektive Erfahrungen und Visionen abgestützt sind, wo einer dem anderen widersprechen könnte, sondern wir haben als Gläubige einen Referenzpunkt, das geschriebene Wort. Und wir bitten dich, dass du uns die Freude an deinem Wort immer wieder neu wächst und auch die Zusammenhänge und die Herrlichkeit deiner Person, dass du uns größer wirst und dass unser Vertrauen in alle Aussagen immer mehr gefestigt wird, dass wir alle mit Paulus sagen können, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Wir möchten dir Herrlichkeit und Ehre bringen. Amen.